Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Es ist 7 Uhr, das ist heute Morgen. Wir beginnen mit Venezuela. Dort ist Hugo Chavez der alte und neue Präsident. Er gewinnt die Wahlen deutlich. Dann berichten wir über den Ärger wegen eines internen Papiers der NAGRA und über die britischen Konservativen, die mit europakritischen Tönen vom eigenen Misserfolg ablenken wollen. Das Wetter zum Teil sonnig bei 16 Grad, am Nachmittag aus Westen Bewölkung und Regen. Guten Morgen, am Mikrofon ist Philipp Schapfi. Hugo Chavez gewinnt die Präsidentenwahl in Venezuela. Gemäß Wahlkommission kommt er auf 54% der Stimmen. Herausforderer Enrique Capriles auf rund 45%. Damit kann sich Chavez deutlich als erwartet durchsetzen. Was sind die Erklärungen für diesen Sieg? Das wollte ich von unserem Lateinamerika-Korrespondenten Ulrich Achermann wissen.
Es zeigt einfach, dass Hugo Chavez bei seiner Stammwählerschaft, das sind die armen Leute in Venezuela, nach wie vor eine große Popularität hat. Und das hat zu tun mit seiner Sozialpolitik, die darin besteht, Ölgeld an die Basis der Gesellschaft zu transferieren über soziale Leistungen.
Waren diese Wahlen fair?
Der gestrige Wahltag war bestimmt fair. Auch die Opposition hat dieses Wahlprozedere gut geheißen und es für vertrauenswürdig befunden. Das heißt aber nicht, dass der Wahlkampf auch absolut fair gewesen ist. Da hat sich Chavez über seinen staatlichen Propagandaapparat deutlich in Szene gesetzt, für ungleich lange Spieße gesorgt, indem er immer wieder obligatorische Fernseh- und Radioketten schalten ließ und sich dann dabei zeigte, wie er Schulen einweihte, Erste-Hilfe-Posten und so weiter. Also die Spieße waren wirklich ungleich lang.
Der Herausforderer von Hugo Chavez, Enrique Capriles, hat sich bereits zu Wort gemeldet. Was hat er gesagt?
Er hat zuerst das Wahlergebnis akzeptiert. Er hat gesagt, er sei traurig, es sei das erste Mal, dass er Wahlen verliere, aber das gehöre eben dazu zum Leben eines Politikers. Und er hat darauf hingewiesen, sein Vorschlag für Venezuela, den habe er, es gibt einen Weg genannt, und nach diesem Wahlergebnis für ihn negativ höre dieser Weg nicht auf. Also mit ihm sei auch in Zukunft zu rechnen.
Was bedeutet denn das Wahlergebnis für Venezuela?
Es wird jetzt zunächst einmal weitergehen im alten Stil, also mit einem lärmenden Populismus und einer Sozialpolitik, die aktiv ist, die eben schaut, dass die Armen mit offiziellen Leistungen bei Laune gehalten werden. Es gehört allerdings eben auch sehr viel Misswirtschaft und sehr viel Korruption dazu im Regierungsstil von Hugo Chavez. Das alles wird jetzt weitergehen. Die Opposition hat auch wenig Einfluss, zunächst jetzt sich besser zu profilieren oder in Szene zu setzen, weil die Chavez-Kräfte und sein Umfeld das Parlament absolut dominieren.
Informationen von Lateinamerika-Korrespondent Ulrich Achermann. In Rio de Janeiro bleibt Stadtpräsident Paes bis zu den Olympischen Spielen 2016 im Amt. Mehr dazu in den Nachrichten mit Markus Amrain.
Eduardo Paes gehört zur Mitte-Links-Partei der demokratischen brasilianischen Bewegung. Er ist unter anderem verantwortlich für die Milliardenprojekte im Zusammenhang mit der Fußball-WM 2014 und den Olympischen Spielen 2016. Beide sportlichen Großanlässe finden in Rio de Janeiro statt. In Libyen ist es Premierminister Chagour nicht gelungen, eine Übergangsregierung zu bilden. Das Parlament lehnte seinen Kabinettsvorschlag ab, was auch für Premier Chagour Folgen hat. Er ist damit abgewählt und das libysche Parlament muss einen neuen Regierungschef bestimmen. Im US-Bundesstaat Alabama hat die Polizei einen nackten Studenten erschossen. Ein Polizist tötete den 18-Jährigen, als dieser unbekleidet auf dem Gelände einer Universität randalierte. Medien berichteten, der Mann habe den Polizisten immer wieder bedroht. Wasser, das plötzlich angestiegen ist, hat im St. Gallischen Amden zwei Canyoning-Gruppen überrascht. Eine Gruppe konnte sich selber aus dem Fallenbach retten. Bei der anderen wurden zwei Personen weggespült und ertranken. Bei den Toten handelt es sich um einen Tourenführer aus Belgien und um eine Touristin aus Deutschland, wie die Polizei mitteilte. In der Region hatte es am Nachmittag stark geregnet. Die Ermittlungen über den Unfallhergang laufen. Im aargauischen Grenichen ist am Abend ein 31-jähriger Mann erschossen worden. Zur Schießerei ist es in der Werkstatt eines Wohn- und Gewerbegebäudes gekommen, wie ein Sprecher der Kantonspolizei Aargau sagte. Die Polizei habe zwei Männer als Tatverdächtige festgenommen. Die Hintergründe der Schießerei sind noch nicht klar. In München ist das Oktoberfest zu Ende gegangen. 6,4 Millionen Menschen besuchten das Fest. Das ist eine halbe Million weniger als vor einem Jahr. Trotzdem zählte die Polizei mehr Schlägereien und das Bayerische Rote Kreuz versorgte mehr Betrunkene als letztes Jahr. Insgesamt tranken die Oktoberfestbesucher fast 7 Millionen Liter Bier. In den gestrigen Spielen der Schweizer Fußballmeisterschaft gewann Basel gegen Servette 3:2, Sion besiegte Luzern ebenfalls 3:2 und der FC Zürich und die Berner Young Boys spielten 1:1.
Die NAGRA, die Gesellschaft zur Lagerung von radioaktiven Abfällen, sorgt mit einem internen Papier für Wirbel. Darin ist nicht mehr von den 6 offiziellen möglichen Standorten für ein Endlager die Rede, sondern nur noch von 2 Standorten. Salvador Atasoy.
Jura Ost und Zürich Nord, so heißen die beiden Regionen, die laut NAGRA für ein Tiefenlager noch in Frage kommen. Der vertrauliche Bericht, den die Sonntagszeitung gestern publik gemacht hat, ist detailliert, nennt Orte und konkrete Bohrpläne. In den betroffenen Regionen ist die Empörung groß. Viele fühlen sich von der NAGRA verschaukelt. Das für den Dialog so wichtige Vertrauen scheint zerstört. Der Geologieprofessor und NAGRA-Kritiker Walter Wildi, der bis im August noch im Beirat Entsorgung saß, spricht aus, was viele Regionalpolitiker jetzt denken.
Ich nehme an, dass man in der NAGRA das Führungsteam auswechseln muss. Dann kann es vielleicht wieder eingelenkt werden.
Diese Rücktrittsforderung stößt auch im Nationalrat auf offene Ohren, beispielsweise bei den Mitgliedern der UREC, der Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie. So sagt BDP-Nationalrat Hans Grunder.
Also ich denke, die muss man diskutieren. Als ich diesen Bericht gelesen habe, ja, habe ich auch gedacht, das ist natürlich für Verhandlungen, die also auf dieser Ebene geführt werden müssen, um schlussendlich Lösungen zu finden, ist das eine schlechte Voraussetzung.
Die UREC trifft sich heute zu einer Sitzung. Das Thema NAGRA ist offenbar gesetzt, denn auch FDP-Nationalrat Filippo Leutenecker sagt,
wenn die Spielregeln nur ein klein wenig geändert werden während des Spiels, dann gibt es natürlich Zoff, das ist klar. Und deshalb müssen wir Klarheit haben, auch in der Kommission, wer was genau gemacht hat.
Für die NAGRA-kritische SP ist das Thema an der heutigen Sitzung sowieso nicht mehr wegzudenken. Auch SP-Nationalrat Beat Jans fordert eine Stellungnahme der NAGRA und fügt an,
wenn sich diese Geschichte tatsächlich als richtig herausstellt und die Stellungnahme in diesem Sinn der Behörden auch die ganze Sache bestätigt, dann unterstütze ich diese Rücktrittsforderung. So geht das nicht. Wir brauchen eine Führung dieses Prozesses, in die man vertrauen kann.
Die NAGRA bestätigt auf Nachfrage die Existenz des Papiers, betont jedoch, das sei nur eines von vielen möglichen Szenarien. Alle in Frage kommenden Regionen würden nach wie vor gleich behandelt.
Heute besucht der turkmenische Präsident Berdi Muhamedow die Schweiz. Er wird von Bundespräsidentin Evelyn Wittmer-Schlumpf aber nicht im Bundeshaus empfangen, wie es für Staatschefs üblich wäre, sondern auf dem Landsitz Lohn in Kirsatz. Die Visite ist durchaus sensibel. Thomas Gutersohn.
Wenn Gurbanguly Berdi Muhamedow heute in Bern empfangen wird, ist das sozusagen im politischen Hinterhof und nicht auf der Hauptbühne im Bundeshaus. Der Grund, es handelt sich nicht um einen Staatsbesuch, lässt das Außendepartement EDA mitteilen, sondern um einen einfachen Arbeitsbesuch des turkmenischen Staatsoberhauptes. Deshalb der Empfang auf dem Landsitz Lohn im bernischen Kehrsatz. Ohnehin macht der Bund nicht gerade viel Wind um den Besuch, vielleicht auch deswegen, weil Berdi Muhamedow einer der repressivsten Herrscher überhaupt ist. Menschenrechte existieren in Turkmenistan, wenn überhaupt, nur sehr eingeschränkt, sagt Alexandra Karle von Amnesty International.
Es wird gefoltert, Regimegegner verschwinden, es gibt unfaire Gerichtsverfahren, es gibt keine Meinungsfreiheit und keine Religionsfreiheit.
Die Menschenrechtslage in Turkmenistan soll denn heute auch angesprochen werden. Auch soll ein Austausch über die Demokratie stattfinden, beteuert das EDA in einer schriftlichen Stellungnahme. Das sei notwendig, meint Alexandra Karle, denn
Dialog ist ja immer wichtig und der turkmenische Präsident ist ja nicht als Kriegsverbrecher verurteilt oder angeklagt. In allen anderen Fällen ist der Dialog immer besser, als wenn man keinerlei Möglichkeiten mehr hat, Einfluss zu nehmen und das Gespräch zu suchen.
Deswegen verurteilt Amnesty International den Besuch nicht. Im Vordergrund stehen laut EDA aber die bilateralen Beziehungen der Schweiz mit Turkmenistan. Das zentralasiatische Land verhilft der Schweiz zu einem gewissen Einfluss auf der internationalen Wirtschaftsbühne, denn Turkmenistan gehört in der Weltbank und im Internationalen Währungsfonds zur Schweizer Stimmrechtsgruppe. Die Wirtschaftsbeziehungen zwischen den beiden Ländern könnten noch ausgebaut werden, meint Peter Flückiger von Economy Suisse.
Wir haben im Jahr 2011 Produkte im Wert von 20 Millionen exportiert und von 40 Millionen importiert und im internationalen Vergleich kann man das als bescheiden bezeichnen.
Die Schweiz exportiert hauptsächlich Maschinen sowie Produkte aus dem Pharma- und Medizinalsektor nach Turkmenistan, währenddessen sie Baumwolle und jüngst auch Erdöl aus dem zentralasiatischen Staat importiert. Erdöl und vor allem Erdgasreserven sind in Turkmenistan reichlich vorhanden. Laut einer Studie von BP verfügt Turkmenistan über die viertgrößten Erdgasreserven der Welt. Die Schweiz und Turkmenistan werden heute verschiedene Abkommen unterzeichnen. Über deren Inhalt wird erst im Laufe des Tages informiert.
Die britischen Konservativen, die Tories, treffen sich diese Woche in Birmingham zum Parteitag. Die Regierungspartei wird dabei ihre Sparpolitik verteidigen müssen, die nicht gerade sehr erfolgreich ist im Moment. Da bieten sich markige Worte zur Europäischen Union an, um das Parteivolk zu begeistern. Großbritannien-Korrespondent Martin Aliot.
Im Vorfeld des Parteitages haben der Premierminister und sein Schatzkanzler vorsorglich Zückerchen verteilt. Die Gemeindesteuer soll nicht weiter ansteigen, die Eisenbahntarife weniger dramatisch als bisher. Und eine Reichensteuer auf großen Villen werde es auch nicht geben. Das bringt kaum zusätzliche Stimmen, zumal jetzt, da die oppositionelle Labour-Partei sich etwas gefangen hat. So verlegte sich David Cameron gestern im Interview mit der BBC auf vordergründig billige politische Themen. Er werde das Budget der Europäischen Union eindämmen.
If they put forward ideas for massive increases, I won't say yes.
Wenn da gewaltige Zuwächse vorgeschlagen würden, werde er seine Zustimmung verweigern. Längerfristig kam er dem dominanten, euroskeptischen Flügel seiner Partei noch weiter entgegen. Er versprach ein EU-Referendum, sobald das Vereinigte Königreich gelockerte Bedingungen für seine eigene Mitgliedschaft ausgehandelt habe. Aber nicht jetzt. So bleibt letztlich alles taktisch und unscharf.
Weiter geht's nun mit dem Wetter und der Börse.
Die Daten von Thomson Reuters. In Japan ist die Börse wegen eines Feiertages geschlossen. Der Dollar wird zu 93 Rappen 31 gehandelt, der Euro zu einem Franken 21,15 bzw. zu einem Dollar 29,90. Das Wetter? Am Vormittag teilweise sonnig, dann von Westen wieder mehr Wolken und gegen Abend aufkommender Regen. Im Norden um 16 und im Süden bis 20 Grad.
Die Informationen von heute Morgen, verantwortlich für die Inhalte Matthias Gündig. Mein Name Philipp Schapri.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.